Guten Morgen euch allen.
Guten Morgen.
Diejenigen, die vorne sitzen, weiter vorne und um die Ecke gucken können, haben schon gemerkt, es geht um Reformation heute, um Bibel heute. Hier vor mir steht auch noch etwas. Und ich möchte uns den Predigttext lesen, heute aus einem besonderen Buch. Das sieht so aus. Das ist Martin Luthers erste Übersetzung des Neuen Testaments von 1522. Also nicht das Original habe ich in der Hand, sonst hätte ich wahrscheinlich zwei Leibwächter links und rechts nötig. Nicht wegen euch, aber überhaupt. Nein, ein Nachdruck, ihr dürft ihn später auch gerne anschauen. Aber das ist ein Schatz, den wir durch Martin Luther haben. Heute ist Gedenken an Reformationsjubiläum. Und auch wenn der Predigttext ganz kurz ist, er ist würdig, dieser Text, dass ihr bitte aufsteht, nach Möglichkeit. Und es passt kein anderer Text besser zu Martin Luther und Reformation und zu Christus allein als Johannes 19, Vers 30. Da ist Jesus am Kreuz und spricht, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist wunderbar. Du hast am Kreuz auf Golgatha alles verbracht. Hölle, Tod und Teufel sind besiegt. Wir haben Vergebung unserer Schuld und Erlösung durch dein Blut, Herr. Halleluja. Du bist der Sieger und du bist unser Herr und Heiland. Dank sei dir, dass wir das heute feiern dürfen. Es ist vollbracht. Amen. Jetzt darfst du gern die erste Folie. Hier überschrieben, 31.10.1517, der Thesenanschlag Luthers als Beginn der Reformation. Das feiern wir, 500 Jahre Beginn der Reformation. Das Wiederentdecken und ich sage auch gleich das Wiederlebendigwerden des Evangeliums durch Martin Luther ausgelöst. Vor 500 Jahren. Warum der 31.10.? Da ging Martin Luther, er lebte in Wittenberg, zur Schlosskirche. Ihr habt hier links unten die Schlosskirche. Und da nagelte er an das Portal dieser Kirche seine berühmten 95 Thesen. 95 Thesen. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Hat sie jemand gelesen? Manche von euch haben sie vielleicht auch schon gelesen. Es geht um Ablass, wird gleich erklären, was das ist. Er ruft zur Deputation, zur Diskussion an der Uni auf. Also wir sind noch weit weg von einer Volksbewegung. Aber er hat erkannt, das geht so nicht weiter. Es muss sich etwas tun. Ich kann nicht länger schweigen. Ich muss handeln. Da läuft etwas schief, denn der 31.10.1517 ist nicht zufällig ausgesucht. Am nächsten Tag, 1.11., ist Allerheiligen, einer der höchsten katholischen Feiertage bis heute. Und an diesem 1.11.1517 wurde in der Schlosskirche zu Wittenberg die ganze große Reliquiensammlung, die ganzen schönen Knochen von den Heiligen, von Luthers Landesherr Friedrich dem Weisen ausgestellt. Ein Knochen, Oberschenkel, Kopf neben dem anderen, lauter Heilige. Und du musst die nur andächtig betrachten, diese Reliquien. Und dann gibt es 1360 Jahre Ablass. 1360 Jahre weniger Fegefeuer. So fängt die Reformation an. Das hat Martin Luther nicht mehr ausgehalten und deshalb tritt er an die Öffentlichkeit. Ablass. Worum geht's? Da geht es nicht, dass ein Mensch seine Sündenschuld los wird, seine Sündenlast. Es geht nicht um Vergebung, wird oft verwechselt. Nein, es geht darum, dass die Strafe für die Sünde, die ich Mensch tragen müsste, mir von Gott nicht erlassen wird, außer ich bringe eine Leistung. Also weil ich gesündet habe, straft mich Gott, und zwar meistens mit Fegefeuer. Und ich muss das selber irgendwie in Ordnung bringen. Fegefeuer, das ist bei Katholiken bis heute die Zwischenstation zwischen hier und Himmel. Es geht also um jemanden, der schon gerettet ist. Es geht nicht um Errettung. Aber als Zwischenstation, katholische Kirche bis heute, gibt es das Fegefeuer. Und da hast du zu schmoren, bis Genugtuung gebracht ist. Damals ging das vor allem durch Geld. Manche von euch waren schon in Rom, vermute ich. Der schöne Petersdom, der sollte damit finanziert werden damals. Also da kannst du dich aus dem Fegefeuer freikaufen, indem du Geld gibst. Da kannst du aber auch gleich noch die Seele deiner Mutter freikaufen, zum Beispiel, für andere. Stellt euch mal vor, wenn da so ein Ablassprediger, so hat man sie genannt, gepredigt hat von wegen, hörst du die Schreie deiner Mutter in der Hölle? Entschuldigung, das war falsch. Im Fegefeuer, nicht in der Hölle. Hörst du die Schreie deiner Mutter im Fegefeuer, wie sie gequält wird? Kauf den Ablassbrief. Und dann geschieht das, was der vielleicht bekannteste Ablassprediger Tetzel so ausgedrückt hat: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das hat Martin Luther nicht mehr ausgehalten. Schon gar nicht, weil dann auch von seinen Gemeindegliedern, er war ja auch Gemeindepfarrer in Wittenberg, zu ihm kamen und er sie aufgefordert hat, du solltest mal wieder zur Beichte gehen. Beichte, man bekennt seine Schuld vor Gott und bekommt Vergebung von Jesus. Und dann haben sie ihm den Ablassbrief vorgezeigt. Aber Dr. Martinus, hier steht doch, ich habe bezahlt. Nichts mehr mit Fegefeuer. Für meine Schuld ist bezahlt. Ich habe bezahlt. Versteht ihr jetzt, warum ich heute als Motto gewählt habe? Es ist vollbracht. Die große Frage im Leben von Martin Luther ist, hat Jesus dort am Kreuz wirklich alles vollbracht? Oder füge ich Mensch etwas hinzu? Kann ich Mensch, muss ich Mensch irgendetwas dazu fügen? Zur Beichte gehen, ich habe doch ein Papier. Martin Luther hat gesagt, wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, so will er, dass das ganze Leben der Gläubigen eine Buße sei. Ich gehe nochmal zurück zur Folie vorher, zumindest wenn er mich lässt. Ja. Ich habe das ja noch gar nicht zu Ende erklärt. Also da haben wir das Portal, das heutige Portal. Die Tür damals sah ein bisschen anders aus. Und darüber ist dieses Bild. Kann man das sehen? Das ist so hell. Ja. Bisschen schwach. Weiß nicht, was der Projektor heute macht. geht. Ihr seht Jesus am Kreuz und links kniend unter dem Kreuz Martin Luther und rechts kniend unter dem Kreuz Philipp Melanchthon, seinen engsten Mitarbeitern. Das ist heute hier in Wittenberg über dem Gedenkportal, nennen wir es so, Gedenkportal an die Reformation. Luthers Hauptfrage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Gott, den wir eben besungen haben, mir gnädig ist? Das durchzieht das ganze Leben von Luther, bis er zum Durchbruch kommt. Ich werde gleich darüber reden. Was muss ich tun, dass Gott mir gnädig ist? Und die Lösung, die Martin Luther gefunden hat, das war das, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Merkt ihr diese Diskrepanz? Was muss ich tun? Hinzu, er hat alles getan. Deshalb habe ich dieses Bild gewählt. Das wird euch jetzt die ganze Predigt begleiten, noch auf mehreren Folien. Wenn man über Martin Luther redet, kann es nur kniend unterm Kreuz sein. Anders kann man Martin Luther nicht verstehen. Er, der hier in der Mitte ist, Christus, hat alles vollbracht. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich finde die Frage gefährlich. Gefährlich. Warum? Weil er schon gnädig ist. Ich bewege Gott nicht dahin, dass er gnädig wäre. Er ist gnädig. Das ist sein ureigenstes Wesen. Das haben wir versucht, jetzt über ein Jahr lang im Römerbrief immer wieder zu betonen. Er ist voll Gnade und Barmherzigkeit. Nicht ich muss ihn irgendwie dazu bewegen, dass er gnädig ist. Er ist gnädig. Gott ist einfach wunderbar. Und bei dieser Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, sehe ich bis heute eine ganz, ganz große Gefahr. Und das ist ich, ich, ich. Dazu muss ich nicht katholisch sein, um in der Gefahr zu stehen. Das sehe ich bei mir selbst. Wie schnell ist wieder dieses Ich da und ich kniee nicht mehr unterm Kreuz, sondern es dreht sich um mich. Die Gefahr ist bis heute, das möchte ich vorwegstellen, in alle Freude über Reformation, dass ich mich mit mir selber beschäftige, statt mit Jesus. Egal auf welchem Gebiet. Martin Luther hatte so viele Kämpfe. Kämpfe. Wie bekomme ich diesen gnädigen Gott? Ist das genug, was ich tue? Viele von euch wissen, dass ich ursprünglich katholisch war und ich kenne diese Kämpfe aus meinem eigenen Leben. Was kann ich tun, damit Gott gnädig ist? Zur Beichte gehen, Gutes tun, spenden, Kerzen anzünden und was so alles da kommt. Und ich war vielleicht 5 Jahre, 6 Jahre alt. Ein wirklich gläubiges, ganz ernsthaftes Kind auf der Suche nach Jesus innerhalb der katholischen Kirche. Und ich bin nachts panisch aufgewacht. Reicht es mir eigentlich in den Himmel? Ich hatte noch nie was von Luther gehört. Den habe ich offenbar nicht dazu gebraucht, um zu wissen, diese Frage ist entscheidend. Ist Gott mir wirklich gnädig? Reicht das, was ich tue? Und ich hatte immer wieder das Gefühl, nee, das kann doch nicht reichen. Wenn es auf mich ankommt, wie soll das genügen vor Gott? Frag mich nicht, wie ich mit 5, 6 Jahren darauf kam. Ich glaube, eine tiefe Sehnsucht nach Jesus und Wissen, ich kann nichts tun. Bei Luther ging das noch viel, viel mehr an die Existenz. Ihn haben Fragen bewegt, die ihn zur Verzweiflung gebracht haben. Also, wenn ich meine Sünden bekenne, so Luther, dann muss ich wirkliche Reue empfinden. Es muss mir wirklich leid tun. Ich muss zerknirscht sein über meine Sünde. Okay. Aber dann heißt es auch noch, meine Reue muss aus Liebe kommen zu Gott. Schwierig, so Luther, einen Gott zu lieben, der Reue fordert, und dann soll die Reue auch noch aus der Liebe kommen, und ein Gott, der fordert, ich soll ihn lieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit allem, was du hast. Ein Gott, der fordert und fordert und fordert und fordert, und ich kann es doch nicht. Und dann schreibt Luther, statt Gott zu lieben, wie er geboten hat, habe ich begonnen, ihn zu hassen. Merkt ihr, das ist wie so eine Spirale abwärts. Das ist nicht mehr ein Kreis, sich im Kreis drehen, das ist abwärts. Ich soll Gott lieben, aber weil er fordert, kann ich ihn nicht lieben. Und so geht's immer tiefer. Oder eine andere Frage, habe ich wirklich alle meine Sünden gebeichtet? Oder habe ich noch was zurückbehalten? Gott vergibt gern, ja, wunderbar. Nur, habe ich wirklich alles ans Licht gebracht? Ich möchte mal die Frage anders formulieren, auch für uns heute. Nicht, habe ich wirklich alle Sünden gebeichtet? Das könnten wir auch überlegen. Aber habe ich alles richtig gemacht, um von Gott angenommen zu werden? Habe ich alles richtig gemacht, damit Gott mir gnädig ist, damit er mich annimmt? Zum Beispiel, habe ich mich eigentlich richtig bekehrt? Habe ich alle meine Sünden gebracht? Habe ich das richtige Gebet gesprochen? War ich wirklich von Herzen aufrichtig? Ich wäre froh, wenn ich jetzt von Theorie reden würde. Aber das ist das, was mir in meinem eigenen Leben schon begegnet ist und was mir auch bei manchen von euch immer wieder begegnet. Habe ich es richtig gemacht? Ich bin so froh, ich muss nichts richtig machen. Ich muss mich Jesus ausliefern. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern er zieht sein Kind zu sich. Bin ich richtig getauft? Wenn wir jetzt miteinander reden, wer sich wann, wie, wo getauft hat, taufen lassen, getauft wurde und warum, da würden wir Lebensgeschichten schon bei den vielleicht 50 Leuten, die hier sitzen, zusammenbekommen. Und was für unterschiedliche Meinungen würden zutage treten. Bin ich richtig getauft? Habe ich den Heiligen Geist richtig empfangen? Ich. Richtig ist, Christus hat alles getan. Es ist vollbracht. Luther wurde immer verzweifelter bei seiner Suche nach diesem gnädigen Gott, der doch so ungnädig schien. Es gibt ja wahrscheinlich unzählige Luther-Verfilmungen. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon gesehen habt. Manchmal denke ich fast, ich habe schon zu viel gesehen. Aber eine ist ganz wunderbar. Ich schätze 80er Jahre, 70er Jahre vom ZDF. Da ist Luther im Kreuzgang des Klosters. Er war ja Augustiner-Eremit. Und da ist er auf den Knien und hat... Der schrubbt, genau. Und hat einen Lappen in der Hand, einen Putzlappen, und schrubbt und schrubbt und schrubbt die Platten in diesem Kreuzgang. Und da tritt unter anderem sein väterlicher Freund von Staupitz zu ihm und sagt zu ihm, Bruder Martinus, das, was du da tust, was machst du denn? So wie du die Platten schrubbst, kein Mitbruder hat nochmal die Chance, die so zum Glänzen zu bringen, wie du das tust. Also nichts gegen Schrubben von Platten. Aber wenn ich mich vor Gott nur noch unwürdig fühle und das Gefühl habe, ich kann vor Gott nichts richtig machen und dann anfange, die Platten zu schrubben, das fand ich so eindrücklich. Das ist die Frage, wie sehe ich eigentlich Gott? Ist das ein Gott, vor dem ich stehe oder in dem Fall auf Knien liege mit einem Putzlappen in der Hand, dem ich eh nichts recht machen kann. Was für eine furchtbare Gottesvorstellung. Oder habe ich einen gnädigen Gott voll Liebe, der so weit gegangen ist, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Das ist ein so himmelweiter Unterschied. Es ist vollbracht. Luther ist dabei nicht stehen geblieben. Ihm wurde vieles deutlich, gerade im Römerbrief. Ihn hat bewegt, Römer 1, Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird geoffenbart durch Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das haben wir vor einem Jahr ungefähr mal am Anfang des Römerbriefes gemacht. Gerechtigkeit Gottes. Bisher hatte er gesehen, das ist der Zorn Gottes, der auf mir lastet. Und ich kann nie gerecht werden wie Gott. Wie soll das gehen? Und dann hat er gemerkt, das war für ihn der Durchbruch. Gott schenkt mir Christi Gerechtigkeit. Christus hat die ganze Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Und die bekomme ich als Geschenk. Da ist kein Ich mehr da. Da ist nichts vorzuweisen. Da ist auch keine Angst mehr vor Gott. Da ist nur noch dieser wunderbare, gnädige Gott, der das mir schenkt, was Christus getan hat. Das ist doch einfach wunderbar. Das hat er gemerkt. Und aus dem fordernden Gott, aus dem Verdienen von Lohn, wurde ein gnädiger Gott, der mir geschenkweise seine Gnade gibt durch Jesus Christus. Aus Furcht vor dem Richter wird kindliches Vertrauen zum Vater im Himmel. Sehr wichtig bei Luther war da der Römerbrief. Und ich finde es toll, dass wir jetzt am Ende des Römerbriefs stehen und gleichzeitig dieses Reformationsjubiläum haben. Das passt so gut. Und ich möchte euch lesen, da gibt es eine Vorrede zum Römerbrief von Luther. Und da heißt es, diese Epistel, also der Römerbrief, ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium. Dieser Brief ist wohlwürdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse. Ich frage jetzt nicht, wer das kann, ich nicht. Sondern, dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Das hat mich getroffen. Tägliches Brot der Seele. Ist doch genau das, was Jesus auch sagt, dass wir von jedem Wort aus dem Mund Gottes leben. Das ist unsere tägliche Speise. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Luther hatte ganz wichtige Erkenntnisse mit allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift. Der ein oder andere kennt, hat es auch schon gehört oder kennt es auf Latein, steht hier auch. Und ich möchte vorwegschicken, die wichtigste Erkenntnis Luthers ist nicht allein die Gnade, nicht allein der Glaube, nicht allein die Schrift, sondern die wichtigste Erkenntnis Luthers, um was es geht, ist immer allein Christus. Allein Christus. Ich möchte über diesen Teil Luthers wichtigste Erkenntnisse Epheser 2 stellen. Epheser 2, 8 bis 10. Besser finde ich das Evangelium nirgends ausgedrückt. Denn aus Gnade seid ihr errettet, seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. gerecht allein aus Glauben, ohne Werke des Gesetzes, geschaffen zu guten Werken. Lass uns das zusammen betrachten. Sola gratia, allein die Gnade. Selig sind die, denen vergeben ist. Die glücklichsten Menschen, schreibt David in Psalm 32, die glücklichsten Menschen auf der Welt sind die, die Vergebung haben, weil die Schuld nicht mehr auf ihnen lastet, sie nicht mehr niederdrückt, sie nicht mehr lähmt, sie nicht mehr zu Tode bringt. Allein die Gnade gegen jegliche Werkgerechtigkeit. Ich kann vor Gott nichts vorweisen, es taugt nichts, um mir das ewige Leben irgendwie zu verdienen. Ich beschäftige mich viel mit dem, was in unseren Gemeinden, Gemeinderichtungen los ist. Ich beschäftige mich aber auch viel, was im Leben einzelner Menschen los ist. Und das ist immer wieder ein Punkt. Egal, ob als ganze Gemeinde, als Gemeindeverband, als Richtung oder auch als Einzelner, dieses allein die Gnade, dass das genügt, darum kämpft der Feind immer wieder, um uns davon abzubringen. Von Katholiken hört man dann, ja, aber ich muss doch auch was tun. Wir Freikirchler drücken das nicht so aus. Aber vielleicht hat jeder so sein bisschen, ich muss doch auch was tun. Egal auf welchem Gebiet. Allein die Gnade. Das heißt nicht für Luther, es kommt auf Werke nicht an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den es mir heute Morgen geht. Das heißt nicht, es kommt auf Werke nicht an, sondern, Zitat, Liebeswerke, Werke aus Liebe zu Jesus, folgen automatisch. Folgen automatisch. Nicht, um sich was zu verdienen, allein die Gnade. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Allein aus Glauben. Das ist einmal ein tiefes Vertrauen darauf, dass Jesus wirklich alles gemacht hat für meine Sündenschuld, aber auch für meine Erlösung, für mein Leben mit Jesus. Er hat alles getan. Glaube ist ein alleiniges Werk Gottes, steht hier. Gott schenkt seine Gerechtigkeit. Christus zieht den Gläubigen in seinen Heilsweg hinein. Christus ist am Arbeiten an jedem seiner Kinder. Luther hat betont, gute Werke sind eine Frucht dieses Glaubens, eine Frucht. Und da er das am besten selber ausdrückt, will ich jetzt nochmal Luther zitieren. Wieder die Vorrede zum Römerbrief. Da heißt es, aber das Gesetz erfüllen, das heißt mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei ohne des Gesetzes Zwang göttlich und fromm leben, als gäbe es kein Gesetz oder Strafe. Das Gesetz erfüllen, mit Lust und Liebe seine Werke tun. Weiter. Daher kommt es, dass allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt. Denn der Glaube bringt aus Christi Verdienst den Geist. Der Geist aber macht ein Herz voller Lust und ein freies Herz, wie das Gesetz es fordert. So gehen denn die guten Werke aus dem Glauben von selbst hervor. Das ist gemeint in Kapitel 3 des Römerbriefs, wo des Gesetzes Werke verworfen waren, sodass es lautet, als wolle er das Gesetz durch den Glauben aufheben. Nein, sagt er, wir richten das Gesetz durch den Glauben auf. Das heißt, wir erfüllen es durch den Glauben. Und ein letztes Zitat. Aber Glaube ist ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und den alten Adam tötet, aus uns ganz andere Menschen in Herz, Gemüt, Sinn und allen Kräften macht und den Heiligen Geist mit sich bringt. Oh, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Der Glaube fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan. Und er ist immer im Tun. Also meine Lieben, ich bin so lange schon mit Luther beschäftigt. Ich habe das zum ersten Mal jetzt gelesen bei ihm, muss ich gestehen. Und ich war beeindruckt. Ich fürchte, wir haben Luther etwas falsch verstanden, wenn es um Werke geht. Ich werde es auch ins Internet stellen, wie immer, und ihr könnt es, wenn ihr wollt, gerne nochmal nachlesen, die Stellen. Gerecht allein aus Glauben, ohne Werke des Gesetzes, ist wunderbar. Und dieser Glaube, wenn es wirklich rettender Glaube ist, kann gar nicht anders, als ständig gute Werke tun. Ich habe Luther ganz neu lieb gewonnen, für das, was er hier ausdrückt. Das letzte Prinzip, allein die Schrift, das kommt mit Luther ganz neu auf. Ich stehe hier unter dem Wort Gottes. Das ist der Maßstab, nicht mehr die Kirche. Kommt ganz neu auf. Es kommt auch mit Luther ganz neu auf, jeder kann die Bibel verstehen. Das klingt für uns so selbstverständlich, obwohl manchmal ist es heute auch nicht ganz einfach. Oder? Mit so mancher Bibelstelle ringt man heute immer noch. Aber dass überhaupt der ganz normale Mensch die Bibel verstehen kann, das beginnt mit Luther. War mir bisher auch nicht so deutlich. Natürlich, ich lehre das schon ziemlich lange in meiner Tätigkeit. Aber was das eigentlich heißt wirklich, das ist mir heute Morgen ganz neu bewusst geworden, als ich im Wort Gottes gelesen habe und dann gemerkt habe, also das hat uns Martin Luther wesentlich gebracht, dass wir die Bibel haben und sie lesen. Sola Scriptura, zum Glauben führt allein das Wort Gottes. Nicht mein Seelenzustand, nicht die Lehre der Kirche, nicht sonst irgendwas, nicht mein Gefühl, allein das Wort. Wenn die Schrift wirklich alleinige Autorität ist, dann muss ich die Schrift kennen, erster Punkt, und ich muss sie verstehen, zweiter Punkt. Die Schrift kennen, das war damals so eine Sache. Luther war bereits erwachsen, als er zum ersten Mal überhaupt eine Bibel zu Gesicht bekommen hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Völlig andere Zustände als heute. Man kannte Bibel nicht. Die Kirche hat sich auch nicht bemüht, im Gegenteil. Sie hat die Bibel ferngehalten von den Menschen, statt sie zu den Menschen zu bringen. Man kannte biblische Geschichten nicht aus dem Gottesdienst, denn der war auf Latein. Da verstehst du nichts im Normalfall. Biblische Geschichten am ehesten noch von Kirchenfenstern oder von sonstigen Gemälden in der Kirche, in der du jeweils bist. Es wird eine relativ dünne Bibel. Also ich habe hier einen Handzettel, ich nehme an, das meiste, was du von Kirchenfenstern kennen würdest, würde hier auf den Handzettel passen. Sehr, sehr dünne Bibel. Das ist der Durchbruch, dass Luther sich ans Bibelübersetzen macht und Bibel für alle. Der zweite Schritt, da habe ich, glaube ich, letzten Sonntag drüber gesprochen, kurz, das ist dann, die biblische Lehre muss wirklich ins Volk. Katechismus war das Stichwort. Dass die biblische Lehre in geordneter Form, aber jetzt nicht für den Priester, sondern für den Hausvater, der es dann der Familie weitergibt. Das ist der ganz wesentliche Gedanke in der Reformationszeit. So kommt biblische Lehre unters Volk. Deshalb habe ich mich heute Morgen so gefreut, als die Kinderschar aufgebrochen ist. Nach unten. Ja, es fängt mit unseren Kindern an, dass sie erfahren, was Gott in seinem Wort Wunderbares für sie bereithält. Zweiter Punkt, Bibel verstehen, die Bibel auf Deutsch. Ich nehme an, die wenigsten von uns könnten die Bibel auf Latein lesen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand kann. Ich nicht, auch wenn ich Latein mal gelernt habe vor langer Zeit, aber das ist nicht mein Ding. Martin Luther hat sich hingesetzt und in circa 4 Monaten dieses sogenannte September-Testament übersetzt. Das war 1522 und die nächsten 12 Jahre hat es gedauert, bis dann das Alte Testament auch noch übersetzt war. Er hat sein Leben lang an dieser Bibelübersetzung gearbeitet, immer wieder verbessert und drum gerungen, wirklich das wiederzugeben, was Gott uns hier sagen möchte. Dazu hat Martin Luther erstmal eine deutsche Sprache schaffen müssen, ein Hochdeutsch. Ist auch faszinierend, nicht nur bei Luther, dass so manches Mal Bibelübersetzen verbunden war mit einer Schriftsprache überhaupt für ein Volk. Eine einheitliche Sprache, die jeder verstehen kann. Es war nicht leicht, dieses Bibelübersetzen. Vor allem das Hebräische im Alten Testament. Also ich liebe Hebräisch über alles. Ich finde das eine wunderbare Sprache. Aber Luther, Zitat, ach Gott, ein groß und verdrießlich Werk ist es, die hebräischen Schreiber zu zwingen, Deutsch zu reden. Wie sträuben sie sich und wollen ihre hebräische Art gar nicht lassen und dem groben Deutschen nachfolgen. Gleich als ob eine Nachtigall sollte ihre liebliche Melodie verlassen und dem Kuckuck nachsingen. Ich habe mich beflissen im Dolmetschen, dass ich's rein und klar Deutsch geben möchte. Und ist uns wohl oft begegnet, dass wir 14 Tage, 3, 4 Wochen haben ein einziges Wort gesucht und gefragt, haben's dennoch zuweilen nicht gefunden. In Hiob arbeiteten wir, dass wir in 4 Tagen zuweilen kaum 3 Zeilen fertigen konnten. Hiob wird gewiss viel ungeduldiger sein über die langsame Übersetzung als über die leidigen Tröstungen seiner Freunde. Es war ein Ringen, uns das Wort Gottes in unserer Muttersprache zu geben. Es war sein Anliegen, es so wiederzugeben, dass es jeder verstehen kann. Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Welcher Deutsche verstünde das? Aber also redet die Mutter im Haus und der ganz normale Mann, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Das heißt gut Deutsch geredet, dessen ich mich beflissen und es leider nicht alle Weg erreicht noch getroffen habe. Als er die Opfergesetze im 3. Buch Mose übersetzt hat, da ging er erstmal zum Metzger, damit er weiß, was eigentlich ein Tier schlachten bedeutet. Ich nehme an, er musste auch einen jüdischen Metzger kontaktieren, sonst wäre es schwierig geworden mit Schächten. Was sind die Begriffe dafür? Die Edelsteine im neuen Jerusalem, da ging er in die Schatzkammer von seinem Landesvater, Friedrich dem Weisen, und hat sich Edelsteine zeigen lassen. Der hat ihn schon Edelsteine damals zu Hause gehabt. So hat er sich bemüht, wirklich die Schrift, das, was Gott uns bis heute sagen will, für alle Deutschen verständlich wiederzugeben. Das ist die Tradition, in der wir stehen. Und diese Bibel auf Deutsch hat unsere Kultur sehr, sehr geprägt. Ihr seht hier eine Tafel, vor mir steht auch noch eine. Was hat meine Frau da geschrieben? Ich muss selber gucken. Die Bibel und Europa. Wie sehr Bibel von Luther her Europa geprägt hat. Das Hochdeutsch als einheitliche Sprache in Deutschland habe ich bereits erwähnt. Bibel als Quelle für den Glauben. Viele, viele andere Punkte. Ich empfehle euch, da nach dem Gottesdienst reinzuschauen. Zum Beispiel der Punkt Gewissensfreiheit, dass Martin Luther 1521 vor den Kaiser tritt und sagt, nein, nicht was die Kirche, auch nicht was eure Majestät mit meinen Worten jetzt vorgibt, zählt, sondern was die Bibel sagt. Dass ich mit meinem Gewissen Gott verantwortlich bin, in erster Linie. Und dass das durch die Bibel geprägt ist, für uns heute normal. Gut, wir sind schon eine Stufe weiter, dass wir die Bibel abgeschafft haben in unserer Gesellschaft. Das ist ein anderer Punkt. Aber dass ich als Einzelner vor Gott verantwortlich bin, das war damals völlig neu. Das hat unsere Kultur so sehr geprägt. Schaut euch das an. Es ist faszinierend, was sich alles in Europa getan hat. Wer da noch viel, viel mehr erfahren will, dem empfehle ich ein Buch von Vishal Mangalwadi. Das Buch der Mitte. Ich habe das Buch jetzt selber nicht dabei. Aber Mangalwadi kommt nach Bonn. Ende November, 24. bis 26. November. Die Flyer liegen auch draußen aus. Herzliche Einladung. Auch dieses Buch ist faszinierend. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Super Buch. Der Rainer hat, glaube ich, heute Nacht auch Werbung rumgeschickt. Finde ich ganz super. Weil es absolut empfehlenswert ist, wie hat eigentlich die Bibel, und das natürlich ganz stark auch von Luther her kommend, unser Leben in Deutschland, in Europa geprägt. Herzliche Einladung. Allein die Schrift plus allein der Glaube plus allein die Gnade gleich allein Christus. Dass ich das größer geschrieben habe, versteht ihr. Es geht um Christus. Es geht darum, so wie hier noch einmal Luther links und Melanchthon rechts, unter dem Kreuz, das wirklich genießen, was Jesus Großes für uns getan hat. Und dankbar sein, wie er diesen Mann, Martin Luther, gebraucht hat bis heute uns zum Segen. Ich möchte gerne mit euch eine Gebetsgemeinschaft haben. Wenn ihr bitte aufsteht nach Möglichkeit, dass wir sagen können, Gott sagen können, wie wunderbar seine Gnade ist, immer wieder aufs Neue. Du bist einfach wunderbar. Es ist vollbracht. Du hast alles getan am Kreuz damals. Und du tust weiter. Danke, dass du deine Kinder zum Ziel bringst. Danke, dass du jeden von uns seine Sünde vergibst und uns heiligst und zurechtbringst. Danke, dass du immer wieder so voll Geduld bist und so voll Liebe bist. Danke, dass du Gott bist. Du gibst nicht auf, Herr. Auch in dieser dunklen Zeit vor 500 Jahren hattest du nicht aufgegeben, sondern hast Martin Luther und andere begabt, gesandt. Ich möchte dich bitten, dass du heute einen neuen Luther schickst, dass du einen neuen Aufbruch gibst zu deinem Wort hin, zu dir hin, Herr, und dass Menschen sich nach dir ausstrecken, hier in Bonn, in Deutschland, dass viele dich herbeisehnen und dich finden, Herr. Du kannst diesen Hunger und diesen Durst wecken. Danke, dass du zum Ziel kommst, Herr. Amen. Amen.